Welcome to Miami ist das Stichwort an diesem Wochenende für die Formel 1 und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Die neue Ausgabe von Pitwalk ist ja gerade auf den Markt gekommen, ab heute überall erhältlich, 180 Seiten, darunter auch ein großer, großer Formel 1 Block, unter anderem mit den Enthüllungen, den Plänen der deutschen Hersteller Porsche, Audi und auch was Mercedes künftig plant und wie Mercedes sich aufstellt. Wir sind an diesem Wochenende mit Pitcast zweigeteilt unterwegs. Einerseits beim Hockenheim Historik an diesem Wochenende, wo ich, Norbert Okenga, mich melde. Und andererseits verfolgt unsere Formel-1-Reporterin Inga Stracke natürlich den großen Preis von Miami. Die Rückkehr der Formel 1 nach Florida zum ersten Mal seit 1959, wenn ich die Jahreszahl richtig im Kopf habe. Und gleichzeitig auch die Rückkehr eines echten Traditionstermins in Sachen Motorsport. Denn, Inga, Stadtrennen in Miami haben eine große, große Tradition, nicht zuletzt zu Zeiten der glorreichen IMSA-Serie. Jetzt gibt es einen ganz neuen Stadtkurs in Miami rund ums dortige Stadion mit einem künstlich angelegten Yachthafen, der leider trocken gefallen ist. Ein Stadtkurs, der es ähnlich in sich zu haben scheint wie die andere Premiere von vor kurzer Zeit, nämlich wie die Stadtrennstrecke in Jeddah.
In der Tat, und das sieht alles, ehrlich gesagt, ob fake oder nicht, es sieht einfach mega aus. Und man kann über die Amis sagen, was man will, aber sowas können sie. Und mit Sicherheit auch eine fantastische Show produzieren, das können sie auch. Apropos Show, Netflix hat natürlich passend zum Miami-Wochenende gerade eben gemeinsam mit der Formel 1 bekannt gegeben, dass es nochmal mindestens zwei weitere Seasons geben wird. Und ganz kurzen Ausflug von Netflix. Meine Freundin in Australien hat mir gesagt, dass enorm viele weibliche Zuschauer beim Australien Grand Prix waren. Und ich schätze, das werden wir auch wieder in den USA und gerade in Miami sehen. Denn die haben tatsächlich die Formel 1 eben über Netflix kennengelernt und finden das richtig toll und heiß, haben sich vielleicht so ein bisschen in ein paar Fahrer verknallt oder so und strömen deswegen scharenweise zu den Rennen jetzt hin. Und damit kommen wir wieder zur Rennstrecke in Miami. Die wurde tatsächlich wegen, also in Anführungszeichen wegen, Mick Schumacher nochmal leicht geändert. Also nicht direkt die Führung, aber tatsächlich nach seinem Jeddah-Unfall hat man nochmal an den Randsteinen gearbeitet, um eben genau sowas zu vermeiden. Hast du dir den Kurs und die Fake Marina mal angeschaut?
Ich habe vor allem das Video gesehen des englischen Sky Sport Reporters, der nicht mehr hin konnte, da zu versuchen, einen Bauchklatscher zu machen und ein bisschen zu kraulen und zu schwimmen in diesem künstlichen Yachthafen. Das fand ich natürlich schon wieder mit meinem Hang zu englischem Humor eine ausgezeichnete Persiflage auf diesen Wahnsinn der Amerikaner.
Ja, sensationell. Der Craig Slater ist sowieso ein Top-Moderator. Ich mag den total gerne. Er ist richtig klasse. Hat auch schon öfters bei meinen Charity-Veranstaltungen, kommt er extra an und macht was. Also ein super Typ. Und der sagte, er konnte in seiner Jugend nie Rücken kraulen. Das hat er einfach nie geschafft. Hat immer schlechte Noten gekriegt. Und hat sich tatsächlich, ich meine, das ist ein Superstar in England, ja. Der hat sich auf diese, also Fake Marina muss man vielleicht noch ganz kurz erklären. Die Rennstrecke geht rund um das Hard Rock Stadion. Ursprünglich wollte man ja Miami Beach und den Art Deco Bezirk nehmen. Und da gab es Proteste, das ging nicht. Also ist man, ja, das ist so dreiviertel Stunde, glaube ich, vom Zentrum raus eben gegangen ans Hard Rock Stadion, wo die Miami Dolphins spielen und fährt um dieses Stadion herum, unter anderem auf dem riesengroßen Parkplatz. Aber es ist kein Fail-Parkplatzrennen, wie wir es vor vielen, vielen Jahren in der Formel 1 hatten, sondern das ist richtig eine coole Strecke geworden. Und da hat man, wie gesagt, im Innenfeld der Rennstrecke hat man auf Trailern Yachten hingefahren und hingeparkt. Hat dann wirklich, wie in Abu Dhabi schaut das so ein bisschen aus, mit Monaco kann man es nicht vergleichen, so eine kleine Mini-Marina kreiert und hat dann aber kein Wasser einlassen dürfen, wäre auch eine Unmenge von Wasser gewesen wahrscheinlich, sondern hat tatsächlich so auf der Höhe, auf der normalerweise so eine Yacht im Wasser liegt, hat man eine Fläche, eine feste, solide Fläche montiert, auf der man tatsächlich laufen kann. Und dann da eine blau glitzernde, in verschiedenen Blautönen leuchtende Plane drauf gemacht, richtig schön flach, also es sieht 1A aus, sodass das im Fernsehen wahrscheinlich mit dem richtigen Kamerawinkel und Licht ausschauen wird wie ein echter kleiner Mini-Hafen. So, und auf diese Fläche hat sich tatsächlich der Craig auf den Rücken hingelegt mit Mikrofon in der Hand und hat so getan, als würde er jetzt auf dieser Fläche kraulen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß, warum er schlechte Noten gekriegt hat. Selbst auf dieser Fake-Fläche konnte er nicht wirklich vorwärts kommen.
Das Ganze erinnert ein bisschen an die gute alte Augsburger Puppenkiste, wo sie früher da mit Frischhaltefolie das Meer nachgestellt haben rund um Lummerland, oder?
Vielleicht haben die Miami-Kollegen sich tatsächlich in Augsburg Rat geholt, denn ich liebe die Puppenkiste und die hat das um Lummerland immer richtig klasse gemacht.
Die Rennstrecke als solche hat wiederum den Charakter eines unheimlich schnellen Stadtkurses, nicht der schnellste der Welt, das ist immer noch Jeddah, aber auch in Miami geht's ordentlich her.
Ja, also diese Gerade zwischen Kurve 16 und 17, die ist ja wirklich wie ein amerikanischer Highway, kerzengerade, da geht's richtig zur Sache. Da wird richtig Gas gegeben und dann das Geschlängel um das Stadion herum. Also ich denke schon, dass diese Strecke für ein tolles Rennen sorgen wird, denn der Hauptaugenmerk, das Hauptaugenmerk ist natürlich hier auf die Show gelegt worden. Und die Show ist einfach, wenn es Überholmanöver gibt. Und ich denke, dass diese Strecke hoffentlich auch auf die neuen Autos passen wird. Fernando Alonso hat sich dazu ein bisschen ausgelassen und hat gesagt, das ist so eine Art Wundertüte. Auf denen in den Simulatoren hat es ganz unterschiedliche Ergebnisse gegeben. Er sagt, wir haben in Bahrain und in Saudi viele Überholmanöver gesehen, in Australien und Imola weniger, aber wir haben in Australien dieses Jahr mehr Überholmanöver gesehen als in der Vergangenheit, denke ich. Also ich denke, es wird ein richtig interessantes Rennen. Ob allerdings die VIP-Gäste und Leute, die sich für viel Geld die Tickets gekauft haben, um am gefakten Sandstrand auf den Lounge-Chairs zu liegen, ob die so viel vom Rennen mitkriegen, das weiß ich nicht.
Die kommen ja vielleicht auch nicht unbedingt wegen des reinen Rennens, muss man sagen.
Doch, natürlich, die werden gucken, wie die Flügel eingestellt sind und wie das Rake eingestellt ist. Genau. Und ne, oder?
Das wissen doch. Die auch alles, das ja. Kennen die sich auch mit aus, wie aus dem FF.
Ja, das lernen die alles bei Netflix.
Ja. Was sagt die Strecke über das Kräfteverhältnis oder andersrum? Ist Ferrari wiederum die dominierende Kraft oder ist das eher eine Red Bull-Strecke mit dem mehr Abtrieb, den die tendenziell fahren?
Also Red Bull hat ja schon mal ein bisschen geübt. Denn Red Bull ist tatsächlich, Max Verstappen ist mit dem Red Bull, aber das ist nicht der Red Bull, den er jetzt im Rennen fährt. Ich glaube, die haben ein Marketing-Auto gebaut. Der Rake war nämlich deutlich höher. Das ganze Auto war deutlich höher. Der ist tatsächlich, das ist eine meiner Lieblingsszenen in den Red Bull-Videos. Der ist erstmal in New York mit diesem Auto gefahren. Und ist dann quasi von New York, aber ich glaube nicht, dass er die ganze Strecke gefahren ist, quasi von New York bis nach Miami mit dem Formel-1-Auto gefahren. Und in Miami ist er dann erstmal noch runter in die Keys, in die Everglades gefahren. Und meine Lieblingsszene ist, wo er an einem langen Seil, er fährt entlang des Ufers, da haben sie eine Strecke aufgeschüttet, so, aber Staub, ne, Schotter, einen Barfußsurfer vor sich herzieht. Wenn das nicht die beste Vorbereitung für den neuen Miami Vice Grand Prix ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
Mercedes hat nachgerüstet im Bemühen, jetzt endlich mal die Lücke zu schließen. Sie haben einen neuen Frontflügel gebracht, der deutlich weniger Luftwiderstand generiert, der gleichzeitig auch um 3 Kilogramm leichter ist als das Vorgängermodell. Das Thema Mindestgewicht und Erreichen desselben begleitet uns ja schon die ganze Zeit. Es gibt kein Auto, das richtig am Mindestgewicht ist momentan. Mercedes ist da jetzt ein bisschen näher rangerückt, nachdem Red Bull beim letzten Mal schon 3 Kilo gefunden hat. Haben die Engländer, also Red Bull, jetzt noch einmal 7 Kilo abgeschraubt, sind mittlerweile 10 Kilogramm leichter geworden für diesen Grand Prix. Mercedes hat 3 Kilo gefunden, nur beim Frontflügel, ändert damit auch gleichzeitig das Strömungsverhalten, sowohl vom Unterboden als auch vom Wagenkörper, wie die Luft also drumherum geführt wird. Ist das jetzt schon der Stein der Weisen oder experimentieren die Ex-Weltmeister noch und versuchen zu finden, wo eigentlich der Hase im Pfeffer liegt?
Also Sie würden sich sicher wünschen, dass das der Stein der Weisen ist oder der Flügel der Weisen dann besser gesagt. Ein Stein will ja keiner im Cockpit haben, oder? Aber ich denke schon, dass das noch ein bisschen Experimentieren sein wird. Ich glaube, dass die Situation ganz anders aussehen würde, wenn wir In-Season-Tests hätten, wenn die Leute, wenn die Teams, so wie früher zum Beispiel Ferrari mit Michael Schumacher, wenn da was nicht gepasst hat, da haben die Hunde Runde um Runde abgespult, waren in Maranello und sind gefahren und gefahren. Das geht ja alles nicht mehr. Also müssen sie die Rennwochenenden dafür benutzen. Und während andere, vor allem Williams zum Beispiel, überall, wo es denn nur geht, also wo keine Sponsorenbotschaften drauf sind, Farbe abkratzen, hat Mercedes dieses Wochenende Farbe draufgetan, nämlich auf den Heckflügel. Die haben einen Sponsor namens der FTX und die wollen diesen knallbunten, der sieht richtig stark aus, der gefällt mir richtig gut, vom Künstler Mad Dog Jones designten Heckflügel nach dem Wochenende für einen guten Zweck versteigern. Also dann haben sie da aber vielleicht ein bisschen mit ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Gewicht drauf. Keine Ahnung, wie viel das dann dort ausmachen wird.
Die Vorbereitung auf Miami mit diesen auch teilweise ungewöhnlichen Randsteinen, wo es die Wülste gibt, die neben dem eigentlichen Randstein noch liegen, ist natürlich weitgehend über Simulatorarbeit oder ausschließlich über Simulatorarbeit vonstatten gegangen. Gestern gab es dann den obligatorischen Medientag. Du hast dich natürlich umgehört, wie die Fahrer und die Teams damit umgehen, sich einzufinden. Man rechnet allgemein damit, dass je mehr Grip auf die Bahn kommt, also sprich je mehr Reifenabrieb drauf liegt im Laufe der Zeit, dass das Auto dann in ein Untersteuern fällt. Und dem muss man über die Distanz hinweg, über das Wochenende hinweg gezielt entgegenarbeiten, um ein neues, um ein neutrales Fahrverhalten hinzukriegen. Gibt es da schon Hinweise, wer das Ganze wie in Angriff nehmen wird?
Also es ist nicht mehr so megamäßig der Mediatag am Donnerstag, weil nämlich leider die Pressekonferenz jetzt auf den Freitag geschoben worden ist in diesem Jahr, weil man die Fahrer donnerstags entlasten will. Ich habe übrigens mit einigen Teampressesprechern gesprochen in Imola und die haben mir gesagt, dass das eigentlich gar keine Entlastung ist. Die Ingenieure müssen sowieso donnerstags da sein. Die Fahrer kommen eigentlich auch sowieso donnerstags und am Freitag, wo sie sich eigentlich auf das Training vorbereiten, da mal eben 2 Stunden vor dem Training noch eine ellenlange Pressekonferenz durchführen zu müssen und Fernsehinterviews, passt ihnen gar nicht so. Und für uns übrigens auch nicht so, weil gerade für die Zeitungskollegen, die machen Interviews oder kriegen die Quotes am Freitag, dann wird Training gefahren. Vorher können sie eh nichts schreiben, weil Zeitung kommt ja erst am nächsten Tag raus. Also für die Online-Leute ist es ganz gut, aber für alle anderen, ich wünschen wir uns alle, dass der Medientag am Donnerstag wieder zurückkommt. Gesprochen hat unter anderem Pierre Gasly zur Rennstrecke und der sagt, das Coole ist, dass es diese 2 sehr langen Geraden gibt, weil er davon ausgeht, dass es da viele Überholvorgänge geben wird oder zumindest um diese Geraden rum. Die größte Herausforderung sei tatsächlich der erste Sektor, den ich auch schon angesprochen hatte, mit den vielen schnellen Kurven am Stadion und der Respekt hätte er am meisten vor Kurve 7, jetzt zumindest gesehen, nach diesen Simulationserfahrung. Und Kurve 7 ist, die geht quasi weg vom Stadion und dann führt sie auf Kurve 8, dann quasi in diese Kurve 8 ist dann noch Kurve und 9 ist eigentlich keine Kurve mehr, das ist nur so eine geschwungene Linie auf der Gegengeraden oder auf der ersten Geraden, muss man ja fast sagen. Es gibt nicht wirklich diese typische Startgerade, die ist ganz kurz, da kann man also gar nicht viel zu sagen, aber Gasly sagt, auf der Kurve 7 geht es gefühlt endlos immer wieder weiter nach links und man sieht den Kurvenausgang im Cockpit nicht. Die Fahrer sehen ja sowieso relativ wenig dieses Jahr, auch durch das Porpoising. Und die Reifen werden wohl in Kurve 7 am meisten in Mitleidenschaft gezogen werden. Kurve 19, bei der Boxenausfahrt gibt es eine Schikane, die das Abbiegen schwierig macht. Das ist sehr, sehr eng, sagt Gasly. Und sie müssen jetzt mal gucken, wo man abkürzen kann. Und es wird wirklich entscheidend sein, ob sie die weiße Linie berühren dürfen oder nicht.
das Layout der Rennstrecke in Miami sowieso ziemlich interessant. Sehr schnelle Geraden mit drei DRS-Zonen und dann eine ziemlich langsame Sektion gegen Ende der Runde, was nichts anderes bedeutet, als dass der ewige Kompromiss zwischen Downforce und Luftwiderstand, also zwischen Abtrieb und Luftwiderstand, hier noch einmal entscheidender sein dürfte, als er das auf allen anderen Strecken ohnehin schon ist. Nur Alpine und Aston Martin sind überhaupt mit sogenannten Medium-Downforce-Heckflügeln aufgekreuzt. Alle anderen setzen bewusst auf ganz wenig Luftwiderstand, also quasi auf eine Version, wie sie auch in Montreal oder in Aserbaidschan gefahren werden dürfte, was den Umfang, was die Größe und den Anstellwinkel der Heckflügel angeht. Das Ganze spielt doch wahrscheinlich dann eher Ferrari in die Hände, weil die mit einem kleinen Heckflügel fahren können und jede Menge Motorleistung haben und deswegen von den kleinen Heckflügeln immer noch die kleinen Hilfen, sprich also den Anstellwinkel des Heckflügels, ein bisschen steiler stellen können und so den optimalen Kompromiss herstellen können zwischen Abtrieb und Luftwiderstand, wobei Red Bull und das Recht Mercedes sich dabei bislang eher schwerer getan haben als Ferrari.
Eine große Rolle wird natürlich auch wieder das Thema Reifen spielen. Der Asphalt ist wirklich mit Hochdruckdüsen abgespritzt worden und ist also nicht so wirklich green, wie man sagt, nicht dreckig. Und Mario Isola von Pirelli, der Sportchef, der geht davon aus, dass der Kurs deswegen auch von Anfang an guten Grip haben wird. Und wenn eben die Autos mit, wie du sagst, mit mittlerem bis wenig Abtrieb fahren, dann geht er auch davon aus, dass man in den schnellen Kurven den einen oder anderen Rutscher sehen wird, vor allem auf der harten Mischung. Kommen wir zu den Reifenmischungen. Pirelli hat C2, C3 und C4 nominiert. Also das sind die mittleren Mischungen sozusagen. Also quasi mal, ja, die Standardreifen eigentlich, ja. Isola sagt auch, sie sind bei neuen Strecken eher mal erstmal auf der konservativen Seite. Und er ist gespannt, wie sich die echten Daten dann eben heute nach den ersten Trainings mit den Simulationen von Pirelli decken werden.
Tja, da sagst du was, die echten Daten. Eine große Unsicherheit ist natürlich der Fahrbahnbelag als solcher. Als Stadtrennen ist das keine brettelebene Strecke, wie beispielsweise China eine wäre als normal gebaute Rennstrecke, sondern es gibt hier sehr viele Bodenwellen, sehr viele Unebenheiten drin. Und genau die kann man eigentlich im Simulator nur sehr, sehr schwer simulieren, sehr, sehr schwer nachstellen. Und man kriegt deswegen keine, wie man so schön sagt, Aero Map, also keine richtige Simulation der Druckverhältnisse unterm Auto, rund ums Auto, drumherum simuliert in diesen Computerprogrammen. Und genau diese Bumps, diese Unebenheiten könnten dafür sorgen, dass dieses Pulsieren, das Aufschaukeln der Autos wieder ein Thema wird. Und zwar noch mehr als auf einer von diesen angesprochenen patchebenen Rennstrecken. Das ist, glaube ich, der große Unsicherheitsfaktor, dass man das nicht in Theoriestunden hat vorbereiten können, mangels Aeromaps, die man hat erstellen können, hat man programmieren können.
Ja, also es wird richtig, richtig spannend sein, was die Fahrer dann in echt machen. Die Trackwalks haben allen Spaß gemacht, wobei zum Beispiel Valtteri Bottas mit dem Fahrrad gefahren ist. Der ist ja auch vorher schon genug gelaufen. Der war nämlich bei den Miami Dolphins tatsächlich beim Training dabei und hat mitgemacht. Und da kann er dann auch mal den Trackwalk mit dem Fahrrad machen. Er hat ja auch vergangenen Wochenende bei einem Fahrradrennen seiner Lebensgefährtin Tiffany Cromwell, hat er sozusagen den Boxenstopphelfer gemacht und hatte zu trinken für sie parat und so. Also übrigens Bea Zehnder, ich mache ja immer so eine kleine Formel 1 Talkrunde mit meinen lieben Kollegen bei Radio 1 in Zürich, und für die hat Bea Zehnder mir gesagt, dass er tatsächlich mit zweistelligen Punkten rechnet. In der Tat.
Ja, da bin ich mal gespannt, was die da rausholen können mit ihrem halben Ferrari. Der hat ja den Ferrari-Motor hinten drin und das Auto lief ja bis jetzt auch einigermaßen.
Der halbe Ferrari, der weiße Ferrari. Auch Mick Schumacher fiebert ja immer noch seinem allerersten Formel-1-Punkt entgegen und hofft, dass er den dieses Wochenende schafft. In Imola war er ja schon auf Platz 10, aber leider im Sprint. Und da gibt's halt leider keinen Punkt für den 10. Platz. Ich bin gespannt, ob er es dieses Wochenende schafft. Wichtig ist, dass er die richtige Unterwäsche trägt. Aber dazu kommen wir später. Du wolltest zu Mick noch was sagen.
Ich wollte sagen, Mick Schumacher schlägt inzwischen schon eine ziemlich steife Brise entgegen der Kritik nach den letzten Rennen in diesem Jahr, wo Kevin Magnussen bis auf den Sprint in Imola immer besser gewesen ist als Mick Schumacher. Und viele Leute sagen mittlerweile schon, Schumacher sei zwar gut, aber eben doch nicht so sehr gut, wie der Name es eigentlich vermuten ließe.
Ich denke, da muss man definitiv mal ein bisschen runtertunen. Der Mick ist immer noch in der Lernphase. Der Kevin hat wahnsinnige Erfahrung, vor allem mit diesem Auto. Und, das habe ich aber letztes Jahr schon gesagt, es wäre sicher gut gewesen, wenn man, wie bei den meisten anderen Teams übrigens, das ist kein Schumacher-Faktor, sondern das machen viele Teams, wenn man einem Youngster, den man aufbauen will, einen erfahrenen Piloten an die Seite setzt, der das Auto kennt, der das Team kennt, der ihm auch ein bisschen helfen kann mit den Strecken und so. Stattdessen hatte der Mick einen Nikita Mazepin neben sich, den er eigentlich ganz gut gebügelt hat und hat halt jetzt einen endlich, ich glaube, es hätte er sich selber auch früher gewünscht, zu dem er A aufschauen kann, von dem er B lernen kann. Und die meisten Formel-1-Fahrer funktionieren in so einer Situation besser, wenn sie jemanden jagen können, als wenn sie jemanden haben, der immer hinter ihnen ist, weil sie dann denken, ach, passt ja, ob bewusst oder unbewusst. Ich gehe fest davon aus, dass dem Mick das richtig gut tun wird und dass er sich deutlich steigern wird. Bei dir ist cooler Auto-Sound im Hintergrund übrigens, wird man richtig neidisch. Und dass der Mick war eigentlich, wenn du durch seine ganzen Junior-Formeln durchschaust, einer, der bedächtig, in Anführungszeichen, also nicht falsch verstehen, ne? Rennfahrer sind nie bedächtig, aber akribisch, sagen wir mal, gearbeitet hat, um sich dann sukzessive zu steigern und dann aber langfristig, nachhaltig, das schöne Wort, was immer benutzt wird, zu steigern. Und ich bin ganz sicher, dass es ihm auch diesmal so gelingen wird. Und Kevin Magnussen hat ihn sehr gelobt.
Trotzdem gebe ich den Kritikern soweit recht, jetzt muss dann langsam mal ein Lebenszeichen kommen. Er muss jetzt schauen, dass er unter Beweis stellt, dass es nicht nur Vorschusslorbeeren sind, die langsam vor sich hin welken, sondern jetzt muss er wirklich mal langsam den Finger rausziehen, wie der Engländer sagen würde, und zeigen, dass er tatsächlich in die Formel 1 gehört und auch in die Spitzengruppe gehört. Also dass er das Zeug hat, jetzt die nächsten Schritte einzuleiten. Also jetzt wird es in meinen Augen auch für Mick Schumacher Zeit.
Ich stimme dir zu, er steht jetzt unter mehr Druck. Und jetzt ist eben auch die Lernphase, wie gehe ich mit diesem Druck um? Wie gehe ich mit einem starken Teamkollegen um? Und auch das gehört dazu. Und auch das, bin ich sicher, wird er schaffen. Und ich würde mich ja, also ich wünsche ihm natürlich schon dieses Wochenende seinen ersten Punkt, aber in Barcelona bin ich wieder dabei. Und ich wäre schon gern dabei, mit ihm seinen ersten Punkt zu feiern. Ersten Punkte. Vielleicht holt er dann gleich in Barcelona auch zweistellig, so wie ich das die sauber Alfa Romeo-Kollegen erwarten.
Steife Brise gibt es aber auch für Sebastian Vettel, dem mehr und mehr der Rücktritt nahegelegt wird, zu sagen, der hat jetzt endgültig sein Mojo verloren. Und warum tut er sich das überhaupt noch an, diese Aston Martin-Geschichte?
Ja, aber auch da sage ich Quatsch. Ja, also denkt mal alle dran, Leute, der Sebastian hat die ersten beiden Rennen überhaupt nicht teilgenommen. Der hatte Corona, eine Krankheit. Ich weiß nicht, wie viel Nachfolgen er noch hat, darüber redet er nicht. Aber es ist eine Krankheit, unter denen auch Leute, die ich kenne, auch im Nachhinein noch leiden, Spätfolgen haben, schwächer sind. Ob er das hat, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ihm fehlen diese ersten beiden Rennen. Und in diesen ersten beiden Rennen haben alle Erfahrung gesammelt, das Auto entwickelt. Das konnte er nicht. Vielleicht hat er ein bisschen mit Hülkenberg gesprochen, aber letztendlich, wo die eh so wenig fahren, dann sein erster Renneinsatz, konnte er wenig fahren. Ist er überhaupt kaum zum Fahren gekommen, weil es mit dem Auto nicht geklappt hat. Das heißt, ihm fehlen diese Stunden, Tage des Fahrens, ja. Und das hat er auch in Imola noch nicht gleich alles aufholen können.
Nichtsdestoweniger bleibt die Kritik an ihm, aber die Kritik ist, glaube ich, auch deswegen
nur
mäßig gerechtfertigt, weil es auch bei Aston Martin, das muss man so deutlich sagen, drunter und drüber geht momentan, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen reinhört. Da ist alles andere als Frieden, Burgfrieden in Silverstone, sondern im Gegenteil. Lawrence Stroll, der Teamchef und Vater von Lance Stroll, möchte alles selbst entscheiden, entscheidet dann teilweise in Richtungen, wo das Team als Racer sagt, da hätten wir aber vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen können. Es gibt eine ungewohnt hohe Personalfluktuation bei Aston Martin. Es gibt jetzt plötzlich das sehr, sehr offensive Werben von Lawrence Stroll, ob nicht Audi das Team kaufen möchte, nachdem Audi entschieden hat, in die Formel 1 zu gehen. Also Vettel befindet sich dort in seiner eigenen Krise, sicher auch wegen des Erfahrungsdefizits. Mit der eigenen Krise, mitten in der Krise vom Team Aston Martin, wo momentan einmal Hü, einmal Hot gesagt wird. Man möchte das Team eigentlich verkaufen, wenn es geht, an Audi. Wenn doch nicht, dann muss man mal sehen. Also das stürmische Wasser in allen Bereichen.
Ja, und übrigens muss ich mich nochmal korrigieren. Ja, Sebastian Vettel hat in Imola Punkte geholt, aber das war dann im Sprint, im Hauptrennen glaube ich dann nicht mehr. Ich habe jetzt so schnell meine Mitschriften nicht nochmal durchgucken können, aber ich stimme dir zu, für ihn ist auch keine optimale Situation. Sollte natürlich Audi das tatsächlich tun, dann ist das schon auch, entschuldige, eine kleine Bankrotterklärung von Aston Martin, die ja als Marke das Ganze aufbauen wollten und sich als Marke damit auch in Szene setzen wollten. Wenn die jetzt sagen, wir verkaufen, dann ist Aston Martin auch sofort wieder weg. Dann ist das grüne Auto auch nicht mehr grün. Dann hätte auch BWT bleiben können, die ja eigentlich ein pinkfarbenes oder zumindest ein pink-grünes Auto haben wollen. Dann hätte Otmar Schaffnauer bleiben können, wo man zumindest sagt, das sagt nicht er selber, aber er darf das, wird das auch nicht sagen, aber wo man zumindest immer wieder hört, dass es da auch einfach nicht mehr harmonisiert hat. Also ich habe das Gefühl, dass es in diesem ganzen Team nicht mehr so harmonisiert, seit es Aston Martin heißt und nicht mehr der Underdog Force India Racing Point und wie das Team noch immer hieß in den letzten Jahren. Das, ja, also ich finde es jammer schade, weil eigentlich ist es eine tolle Mannschaft und es sind viele dabei, die schon ganz, ganz lange dabei sind, um nicht zu sagen, die schon zu Eddie Jordans Zeiten in dem Team waren. Jetzt wird hier eine riesen neue Fabrik bebaut. Vielleicht konzentriert man sich mehr auf den Bau der neuen Factory als auf das Auto. Ich weiß es nicht. Man hat natürlich auch diesen Mercedes-Motor im Heck, der ja auch dem Hauptteam Mercedes im Moment nicht so hilft. Also, ja. Aber den Rücktritt würde ich Sebastian Vettel deswegen noch nicht nahelegen.
Die große Frage ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr, hat Vettel keine Lust mehr oder kann er es nicht mehr, sondern tatsächlich, wie kriegt man bei diesem Aston Martin Team jetzt die Ruhe rein, dass eine Richtung vorgegeben wird, wohin marschiert werden soll und alle Personalentscheidungen, die gefällt worden sind, mit Martin Whitmarsh als neuem Direktor von der ganzen Geschichte, waren bis jetzt eigentlich immer die falschen. Jetzt haben sie Mike Krack als Teamchef, der ist erwiesenermaßen ein Experte, den kenne ich schon sehr, sehr lange aus verschiedenen Rollen in der Formel 1 und auch in Nachwuchsformeln. Der weiß eigentlich, wie es funktioniert. Die Frage ist nur, ob der tatsächlich all das machen kann, was er machen würde, wenn er könnte, wie er wollte.
Das waren jetzt viele Konjunktivs.
Das ist das Problem des Teams, ein Team voller Konjunktive.
Okay, dann sollten Sie den Namen wieder ändern, das Konjunktivteam. Nein, ich stimme dir absolut zu. Nochmal, da muss Ruhe reinkehren. Und vielleicht kommt die Ruhe. Also es war ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen und du hast ja da megamäßig in die Tiefen recherchiert, mehr als ich, mit dem Thema Audi und Porsche und dieses Gerücht, dass Audi für, ich glaube, 500 Millionen, was da kolportiert wurde, das McLaren-Team kaufen würde, ist ja nun jetzt auch wieder eigentlich aus der Welt. Und es geht tatsächlich, es gibt auch noch das Gerücht übrigens, Alfa Romeo Sauber, aber da, wie gesagt, hast du mehr recherchiert als ich. Sollte das denn kommen, dann wäre das vielleicht der Idealfall für Sebastian Vettel. Und nachdem ja die Regeln jetzt erst geändert wurden, könnte er dieses Jahr nutzen, erstmal allen Gerüchten und Rücktrittsnahelegungen die kalte Schulter zeigen, sich, wie er das ja sehr gut macht, auf sich konzentrieren und darauf, dieses Auto so weit zu verbessern und weiterzuentwickeln, dass es dann nächstes Jahr stark ist. Vielleicht ist das eben der Nutzen für diese Saison. Das ist natürlich kein Anspruch für einen Formel-1-Piloten, schon gar nicht für einen viermaligen Weltmeister. Aber if you have lemons, you have to make lemonade.
Ja, aber das Ganze klingt natürlich auch schon wieder wie Pi mal Daumen Racing aus Könnte-Klappenhausen oder auch nicht.
Ja, natürlich. Und wahrscheinlich wenn hier irgendjemand von den Formel-1-Ingenieuren zuhört, die werden mir wahrscheinlich den Eintritt in Barcelona verweigern über meinen Kommentar, if you have lemons, make lemonade, vor allen Dingen die bei Aston Martin. Da werde ich wahrscheinlich keinen Schnitzel mehr kriegen. Aber was wollen Sie denn machen? Sie können ja kein neues Auto hinstellen. Geht nicht. Wenn das ginge, hätte das Mercedes schon längst gemacht. Ich werde ja nicht nur von dir, sondern auch hier aus meinem Familienkreis. Leute, die in meinem Familienkreis seltenst Formel 1 schauen, kommen zu mir und sagen, wie kann das sein, dass ein so erfolgreiches und so finanziell gut aufgestelltes Team wie Mercedes so, man möge meine Ausdrucksweise entschuldigen, abkackt. Das ja. ist doch das Gleiche. Wenn die es wüssten, würden sie es ja auch machen. Oder wenn sie es könnten, wenn es ginge. Jetzt hat aber Aston Martin vielleicht noch, hätten, wieder der Konjunktiv, unser Freund, den großen Vorteil, dass sie noch ein bisschen Budget nutzen könnten, weil sie eben noch wahrscheinlich nicht an der Grenze sind, so wie Mercedes, die runterschrauben müssen. Aber trotzdem, nochmal, that's the game dieses Jahr.
Die Frage ist nur, verliert jemand wie Sebastian Vettel langsam die Lust daran, vorgeführt zu werden von äußeren Umständen? Bei Ferrari war er ja auch schon. Also ich will nicht sagen, er ist nur das Opfer, sondern er hat sicherlich auch Formschwäche und Schwierigkeiten an den Tag gelegt, die man von ihm so nicht erwartet hätte. Aber bei Ferrari ist er eben schon zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und ist jetzt bei Aston Martin wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Und wie lange tut man sich das freiwillig noch an, wenn man auch schon in einem etwas gesetzteren Alter ist, 3 Kinder hat und man feststellt, das Leben bietet auch andere Sachen, als nur im Kreis zu fahren. Das im Kreis fahren macht halt auch nur mäßig Spaß, wenn man nicht möglichst weit vorne im Kreis fährt.
Puh, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, da müsste man in Sebastians Hirn reingucken. Und wenn ich habe ja jetzt für die Zeitschrift Pitwalk, da bin ich immer noch dran, weil es so ausführlich und so interessant war, kommt ins nächste Heft, Norbert, oder? Die Nachhaltigkeitsgeschichte, die jetzt viel mehr als nur eine Nachhaltigkeitsgeschichte geworden ist über Sebastian Vettel, sondern auch ein bisschen, ja, schon auch den Charakter des Sebastian Vettel aufzeigt. Da verrät er ganz schön viel drüber, wie ihn auch die Kinder, die du gerade ansprichst, verändert haben. Und da merkt man, und da habe ich auch in den Gesprächen gemerkt, der hat noch was vor sich. Der hat auch rennfahrerisch noch was vor sich. Er hat aber auch was vor sich, wie er dieses Rennfahrerische nutzen will, um, ja, kleines Ziel, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Ja, ich habe den Text zumindest den ersten Entwurf des Textes für die jetzt nächste Ausgabe von Pitwalk schon gelesen. Und genau deswegen hebe ich auf das Thema ab, zu sagen, er erzählt dir da ja wirklich sehr viel über seine Art zu denken und wie du sagst, von der Familie her. Wenn er das denn so sieht, wie er das da schildert, dann stellt sich mir tatsächlich die Frage, ob der sich nicht auch fragt, ist es das wert, jetzt 20 Wochenenden im Jahr da hinterher zu fahren und am Ende mir noch nachsagen lassen zu müssen, ich kann es nicht mehr, wenn ich mir eigentlich schon ganz andere Ziele im Leben gesetzt habe.
Ich glaube, das ist der Knackpunkt, zu zeigen, dass das eben doch noch kann, aufzuzeigen, dass es nicht an ihm liegt. Und wenn du mit vielen Insidern sprichst, ist eigentlich uns allen im Nachhinein klar, der Ferrari war gerade im letzten Vierteljahr schon eine ganz schöne Gurke,
ja.
oder?
Ja, also, das wäre bezahlt, ja.
Ja, also und wie Ferrari mit ihm umgegangen ist, nichts gegen Mattia Binotto, nichts gegen die Italiener, wie Ferrari mit ihm umgegangen ist, war auch nicht die feine italienische Art.
Nee, dafür gibt es das schöne deutsche Wort Schofel.
Das kann man auch so sagen, dass Sebastian Vettel trotzdem noch freundlich rüber grüßt und trotzdem noch Pasta isst, zeichnet ihn auch wieder hoch aus, ja. Dass er natürlich, wie sagt man so schön, vom Regen in die Traufe gekommen ist mit diesem Aston Martin, der hat sich das doch alles ganz anders vorgestellt. Der hat die Gespräche mit Ottmar geführt, einem guten Kumpel von ihm, auch einem, ich behaupte oder wage, Ottmar als Freund zu bezeichnen, den ich schon sehr lange kenne, wenn man denn im Rennsport Freunde haben darf als Journalist, der auch ein cooler Typ ist, mit dem Sebastian mit Sicherheit sich einen ganz anderen Plan vorgelegt hat, um das alles zu schaffen, zu erreichen. Die hatten ja ganz andere Ziele. Und Sebastian ist keiner, der aufgibt. Und natürlich hätte Fahrradkette, den Spruch sagt er immer wieder sehr gerne, hätte er sich das anders vorgestellt. Aber nochmal, er ist auch einer, der das Beste draus machen kann. Vielleicht, klar, der wäre wahrscheinlich schon im Nachhinein gesehen lieber zu Red Bull gegangen, aber war gar nicht sicher, ob es gegangen wäre, ob das möglich gewesen wäre. Oder auch, wir hatten ja mal gehofft, dass er bei McLaren landet. Auch das wäre gut, aber schau dir McLaren an dieses Jahr. Die Formel 1 ist so ein bisschen eine Wundertüte. Was ich mich bei Sebastian ein bisschen frage, und da bin ich im Artikel übrigens gar nicht drauf eingegangen, Sebastian ist einer, der sich selbst managt. Die Britta macht sehr viel für ihn. Sie macht auch sehr viel für ihn in Bezug auf seine Nachhaltigkeitssachen und seine und auch Diversität, die Regenbogenschuhe in Ungarn, gerade in Ungarn getragen. Das Go-Kart mit arabischen Frauen und Mädchen in Saudi-Arabien zum Debüt-Grand Prix dort. Das sind Aktionen, die denkt sich nicht der Matt Bishop aus, den wir beide als sehr, sehr wiefen PR-Director verschiedener Teams erlebt haben und auch von der W-Series, sondern das denkt sich der Sebastian selber aus. Das heißt, der macht und denkt und überlegt sehr viel auch noch zusätzlich zum Rennfahren. Und so ist er. Und vielleicht sagt er sich, ich mache das dieses Jahr so. Vergangene Woche war er in München und hat den Bienenapfel vorgestellt. Zusammen mit Andreas Gabalier stand er da und hat Bienenhotels vorgestellt. Also du weißt, was ich meine, diese Insektenhotels, ne, die er mitgebastelt, mitentworfen hat. Er will die Bienen retten. Das ist eine Initiative aus der Steiermark, in der er auch sehr engagiert ist. Ich glaube, der Sebastian ist eben, du sagst, gesetzteres Alter. Er ist auch Mentor für Mick Schumacher. Ich weiß nicht, wo der Mick wäre, wenn er diesen Sebastian nicht als Mentor hätte. Vielleicht hat der Sebastian viel ersetzt, was ein Nikita Mazepin als Teamkollege ihm letztes Jahr nicht geben konnte. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen lösen von dem Vettel muss jetzt Punkte bringen und sagen, Vettel ist ein rundum kompletter Profisportler.
Der dann aber jetzt auch das Zeug dazu haben muss und beweisen muss, dass er es hat, dass er Aston Martin mit auf die Spur führen kann. Denk zurück an die Zeit von Michael Schumacher bei Ferrari. Yep. Da war eben nicht nur Jean Todt, Ross Brawn und Rory Byrne, die technische Seite gemacht haben, sondern das war tatsächlich eine Art integrierte Entwicklung, wo Schumacher sehr fordernd und sehr fördernd zugleich mitgewirkt hat. Diese Rolle muss jetzt Vettel bei Aston Martin auch ausfüllen, sonst kommen die aus dieser Maläsche nie raus.
Das heißt, Vettel muss jetzt, apropos, weißt du, was der Sebastian in Imola gemacht hat? Das sah so mega cool aus. Er war wieder Inspektor Vettel. Er hat es natürlich tunlichst vermieden, irgendeinen Heckflügel oder irgendein Auto der Konkurrenz anzufassen. Aber der ist tatsächlich nach dem Rennen im Parc Fermé um alle Autos rumgeschlichen, hat sich hinter seinen Aston Martin gehockt, hat hinten ins Heck unten, in den Unterboden, Diffusor, Heckflügel von unten reingeguckt und hat das beim Red Bull gemacht, hat das beim Ferrari gemacht, hat das beim Mercedes gemacht. Er hat sich hinter alle Autos hintergehockt und keiner hat was gesagt. Ich denke, das darf er, aber er ist der Einzige, der das macht. Und vielleicht ist er auch einer der wenigen, der das Verständnis hat, das können sicher auch Hamilton und Co. auch, aber vielleicht hat er auch ein fotografisches Gedächtnis oder er hat eine kleine Kamera am. Nein, das ist jetzt natürlich. Hat er natürlich nicht, um Gottes Willen, will ja ihm keine James Bond-Machart nachreden. Aber ich fand das hochinteressant. Ja, der hat sich alle Autos genau angeguckt und der hat mit Sicherheit seinen Ingenieuren danach Bericht erstattet. Auch das macht ein Sebastian Vettel.
Und da ist die Frage, wie kann das Ganze jetzt umgesetzt werden? Wie kann er seine Eindrücke schildern und wiedergeben, sodass die Ingenieure ihrerseits daraus die nötigen, richtigen Schlussfolgerungen ziehen? Das Ganze werden wir an diesem Wochenende wahrscheinlich noch nicht sehen, weil die Entwicklerei ja immer noch vor sich hingeht. Und gerade bei diesem Überseerennen, bei Aston Martin sowieso nicht, aber auch bei vielen anderen, keine neuen Teile am Auto sind, außer Mercedes, die groß nachgelegt haben. Trotzdem glaube ich, das könnte eine gute Sache werden an diesem Wochenende mit Ferrari und Red Bull und dem sich belauern und schauen, was Mercedes für einen Schritt gemacht hat, ob Lewis Hamilton und George Russell da wieder Anschluss finden können. Wir beobachten das Ganze und melden uns am Montag wieder mit dem Podcast zur Nachberichterstattung. Bis dahin bietet es sich an für euch, die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zu Gemüte zu führen mit dem, wie gesagt, großen Formel-1-Themenblock, wo die Technik der neuen Autos der ersten drei, also Mercedes, Red Bull, Ferrari, genau aufgedröselt wird von Ingenieur und Experte Jacques Ekelaert, wo wir auch auf die Pläne von Porsche und von Audi und von Mercedes en Detail eingehen mit bislang noch nicht bekannten Details. Da gibt es eine ganze Menge zu lesen in den 180 Seiten Pitwalk, die gerade neu draußen sind. Und kleine Empfehlung am Rande, wer noch Zeit am Wochenende hat, hier in Hockenheim, beim Hockenheim Historic gibt es nicht nur die Bosch GP, wo alte Formel-1-Autos, beispielsweise ein Toro Rosso aus der Vettel-Ära fahren, sondern auch eine Demofahrt und ausgedehnte Testfahrten von einer großen John Player Special Kollektion von alten Lotus von 1976 angefangen. Also ein Ex-Ronnie Peterson-Auto ist hier, Ex-Nigel Mansell-Autos sind hier. Für jeden Formel-1-Liebhaber ist der Weg nach Hockenheim an diesem Wochenende sicherlich ein ganz besonders empfehlenswerter. In den nächsten Ausgaben von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, werde ich auch ein bisschen darauf eingehen. Natürlich auch auf die Sportwagen-Weltmeisterschaft in Spa. Wir haben also ein volles Programm an diesem Wochenende und wir, Inga, hören uns wieder mit der Analyse der Formel 1 aus Miami am Montag.
Du hast mir so mega Laune gemacht auf dieses Hockenheim-Wochenende, dass ich gerade echt geguckt habe, ob ich nicht mal eben schnell noch für einen Tag zu dir hochkommen kann an den Hockenheim-Ring. Das klingt ja sensationell. Vielleicht komme ich zum Muttertagsfrühstück an den Hockenheim-Ring.
Kann man jedem nur empfehlen, ob Muttertag oder nicht. Also das ist wirklich eine Veranstaltung, die ein bisschen unterm Radar ist, dieses Hockenheim Historic. Jim Clark Revival heißt es übrigens, weil es immer in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Todestag von Jim Clark, der damals im Hartwald zerschellt ist, hier mit seinem Formel 2 ausgetragen wird. Und wie gesagt, historische Formel 1 hier im Programm. Die historische Gruppe C fährt den Auftakt ihres Supercup. Das ist ein Rennen, das mir ganz besonders am Herzen liegt, weil das die Autos sind, diese Donnervögel der Gruppe C, Sportwagen Langstrecken-Ära, mit denen ich zum ersten Mal mit dem Motorsport als kleiner Stöpsel in Berührung gekommen bin und die mich eigentlich mit dem Virus infiziert haben. Allein die Gruppe C mit den beiden Rennen, Samstagmittag und Sonntagmittag, lohnen sicherlich schon. Und dann diese John Player-Kollektion von Chrome Cars aus Jena, wow, wo Marco Werner fahren wird. Wie gesagt, 76er Autos, 82er Mansell Autos. Ich glaube, insgesamt 6 oder 7 von diesen schwarz-goldenen Lotus sind hier. Wow. Kann man jedem nur empfehlen, spätestens zum Muttertag, vielleicht sogar schon morgen, hier dringend aufzuschlagen, zumal die Preise auch noch sehr human sind. Ich glaube, Wochenendticket ab heute schon für 45 Euro mit Fahrerlager, wow, mit Tribüne, wo immer du hin willst. Und ansonsten ist es noch deutlich günstiger. Auf hockenheimhistorik.de kannst du alles nachlesen. Bei uns auf pitwalk.de steht der Zeitplan für die Gruppe C, für den Programmhöhepunkt heute und morgen und übermorgen. Also jeder, der kann, sollte sich hier tunlichst auf die Socken machen.
Lieber Norbert, für den Preis kriegst du in Miami nicht mal einen Hotdog.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Hör mal, fährst du denn selber auch?
Na, denkst du, ich passe in ein Rennauto rein?
Na klar. Na klar, passt du da rein. Also ich komme jetzt da hoch und wir zwei setzen uns in irgend so ein Auto, wo man zu zweit reinsitzen kann. Und oder ich nehme dich hinten oder du nimmst mich auf dem Heckflügel mit und wir drehen eine flotte Runde, oder?
Na, aufpassen, dass uns keiner dabei filmt.
Hör mal, aber ich habe gehört, selbst von der Geschäftsführung vom Hockenheimring fährt jemand mit, oder?
Ja, Jochen Nerpel, der große Chef vom Hockenheimring, wird einen Arrows fahren aus der Ära Derek Warwick, Eddie Cheever, diese beigefarbenen Autos von damals.
Geil.
Eingesetzt von Gebhardt Motorsport, dem Mann, der auch den Supercup organisiert. Und da wird Jochen Nerpel beim Race Club bei einer Art Demofahrt, also kein Rennen, sondern Demofahrten für diese dicken Dinger am Steuer sitzen. Auch da gibt's eine ganze Menge wirklich toller Autos. Es gibt beispielsweise einen ATS aus der Zeit von Manfred Winkelhock damals noch, der mittlerweile, wow, einen großen Ferrari-Händler aus Waiblingen bewegt wird. Dann, wie gesagt, die ganzen Lotus hier, wo Marco Werner, der dreimalige Le Mans-Sieger, am Steuer sitzt. Jawohl. Die Gruppe C, Jochen Nerpel mit seinem Arrows. Also, wie gesagt, wir können noch eine Stunde weiterreden, was hier alles fährt, und ich werde noch nicht fertig.
Hättest du denn ein Muttertagsfrühstück für mich bereit, wenn ich am Sonntag komme?
Ja, selbstverständlich.
Was gibt's denn da? Hotdog oder Rennsemmel?
Also da, wo ich bin, gibt's wahrscheinlich Laugenbrezeln und Leberkäse.
Oh, das klingt nach meiner Heimat Bayern. Weißwurst auch dazu?
Nein, Weißwurst nicht. Es ist nämlich nicht bayerisch, sondern schwäbisch.
Ah, okay, gut. Auch das wäre für mich völlig okay. Also ich gucke jetzt meinen Zeitplan an. Und sind denn unsere YouTube-Kollegen vom Pitwalk TV auch dabei? Sind die vor Ort?
Nein, mit denen kümmern wir uns erst wieder am Montag oder am Dienstag nach dem Formel 1 Grand Prix. Wir machen hier für Pitwalk TV zwar auch ein Video zusammen mit Marco Werner, wo wir das ganze historische Gruppe C-Thema aufarbeiten werden. Das wird aber sehr aufwendig produziert mit Interviews, mit mir als Kommentator, mit mir als Interviewführenden. Das wird erst weit, weit später nach diesem Wochenende als so eine Art Analyse, Nachklapp, Faszinosum online gehen auf Pitwalk TV. Aber natürlich, irgendwas machen wir auf jeden Fall das ganze Wochenende, sonst müsste ich ja nicht hier sein.
Das klingt sehr cool. Also ich versuche hochzukommen. Ansonsten sag schon mal pro forma dem Marco Werner und auch dem Jochen Nerpel und allen am Hockenheimring. Schöne Grüße von mir.
Danke, dass du dabei gewesen bist, Inga Stracke, mit dieser Vorschau auf den Formel 1 Grand Prix von Miami. Wir hören uns, wie gesagt, spätestens wieder mit den nächsten Episoden von Pitcast. Spätestens am Montag nach Miami. Und wenn ihr Lust habt, gerne schon mit der Formel 1, mit der historischen Rennszene aus Hockenheim und mit der Sportwagen-WM aus Spa-Francorchamps an diesem Wochenende. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, euer Norbert Okenga.